dass Sie sich hier montags abends abholen können. Ich bin mal gespannt. Wir haben seit längerem jetzt in der Vortragsreihe keine Einführung mehr in die Philosophie gehabt, aber am Anfang der Vortragsreihen war das immer so, dass es so eine Einführung in die Philosophie gab. Ich nehme mal an, angesichts des Zuspruchs, das scheint wohl nach wie vor dieses uralte Thema Philosophie doch noch den einen oder anderen zu locken. Wunderbar, das freut mich sehr. So soll es sein und bleiben. Heute Abend, vielleicht darf ich mich noch vorstellen, das sollte ich sogar tun. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre hier an dieser Hochschule Konstanz als Professor Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen, diese Vortragsreihen seit, ich glaube, 7, 8 Jahren mittlerweile zu organisieren. Ich denke, wir sind so in der 15. oder 16. Folge inzwischen. Falls Sie sich für die vorhergehenden Reihen interessieren, wir haben mittlerweile die Aufnahmen der vorhergehenden Reihen online gestellt. Wenn Sie auf die Internetseiten der Hochschule Konstanz gehen und dort zu den Studiengängen Kommunikationsdesign, dann finden Sie dort einen Punkt Studium Generale und dort sind die nach den Semestern und Themen geordnet zu finden, die ganzen Vorträge der letzten Jahre. Wenn Sie so wollen, eine kleine Online-Akademie da so langsam entstanden. Meines Wissens hat in dem Umfang niemand etwas Vergleichbares. Ich kenne keine deutsche Universität, die sich sowas leistet. Also wir dürfen hier mit breiter Brust voranschreiten. Stimmt das nicht? Doch, ne? Eben, dann darf man es ja auch mal sagen. Und ich sage es gerne und ich werde es Ihnen sehr oft sagen. Sozusagen keinen Abend und keinen Anlass auslassen. Nun gut, also Sie haben die Gelegenheit nachzuhören, was da war. Ich glaube, das lohnt sich. Da waren schon sehr spannende Geschichten dabei. Bevor wir zu unserem heutigen Thema gehen, ganz, ganz kurz Hinweise für die Studierenden, die womöglich sich fragen, wie komme ich denn zu meinem Leistungsnachweis im Studium Generale? Das ist alles sehr einfach und es ist alles schriftlich festgehalten. Und deswegen erzähle ich es gar nicht. Ich sage Ihnen nur, wo Sie es finden, weil lesen können Sie ja selbst. Sie gehen wiederum ins Internet. Da gibt es Zweifel, habe ich gerade gemerkt an meiner letzten Bemerkung, dass Sie selber lesen können. Ich bin da offenbar Sozialromantiker. Also, Sie gehen auf die Seiten der Hochschule Konstanz und klicken sich wiederum auf die Seiten des Studium Generales der Hochschule durch. Nicht der Studiengänge Kommunikationsdesign, wie für die Aufnahmen, sondern Studium Generale der Hochschule. Und dort finden Sie eine Broschüre, die heißt, glaube ich, sinnigerweise Philosophie in diesem Semester. Und wenn Sie die, eine PDF-Datei, wenn Sie die öffnen und sich auf die letzten 2, 3 Seiten durchklicken, dieser Broschüre, dann finden Sie alle Angaben, was Sie tun müssen, um zu einem Schein zu kommen und einen Leistungsnachweis fürs Studium Generale zu erwerben. Außerdem können Sie diese Veranstaltung auch einbringen, um das Ethikum abzulegen und da Punkte zu sammeln. Sie wissen vielleicht, dass es an den Fachhochschulen des Landes Baden-Württemberg ein Referat für Technik und Wissenschaftsethik gibt. Und dieses Referat für Technik und Wissenschaftsethik vergibt das sogenannte Ethikum. Da können Studenten der Fachhochschulen Veranstaltungen zum Thema Ethik, Philosophie, Nachhaltigkeit und so weiter besuchen und Punkte sammeln. Und wenn Sie denn 100 Punkte zusammen haben, dann bekommen Sie dieses Zertifikat. Der Erfinder dieser Sache ist heute Abend zu Gast. Und das ist eine dermaßen elegante Überleitung. Ich kann mich kaum noch halten vor Stolz. Wir haben heute Abend einen Vortrag vor uns von Professor Dr. Michael Wörz. Und er ist der Referent, der das besagte Referat leitet. Das Referat für Technik und Wissenschaftsethik, das zwar sitzt an der Hochschule Karlsruhe, aber eben für alle Fachhochschulen des Landes zuständig ist. Herr Wörz wird mit einem Thema beginnen, das, glaube ich, eine klassische Frage der Philosophie ist und bleibt. Es geht nämlich darum, wie wir erkennen und was Erkenntnis ist. Und er hat da eine dezidierte Position wird sie uns zumindest vorstellen. Ob er sie hat, ist eine andere Frage, aber er wird uns eine dezidierte Position vorstellen, die schon eine ganze Weile in Schwange ist, aber in den letzten Jahrzehnten sich sehr hoch geschwungen hat auf dem Markt der Erkenntnistheorie. Die Rede ist vom Konstruktivismus. Herr Wörz, wie gesagt, leitet dieses Referat, hat zwei Studien in der Tasche. Er hat an einer Fachhochschule, ich glaube es war Esslingen, wenn ich das richtig weiß, ja, einen Ingenieurabschluss als Brückenbauingenieur, richtig? Ich merke mir es. Eingefahren und hat dann an den Unis in Stuttgart, in Bonn und Tübingen Philosophie und Pädagogik studiert und in Philosophie promoviert. Ja, heißen Sie ihn willkommen. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Wörz.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Studierende, lieber Volker, vielen Dank für die neuerliche Einladung, wieder mal hier in Konstanz beim Studium Generale mit dabei zu sein. Diesmal Vortragsreihe Philosophisches Handgepäck. Als mich Herr Friedrich anrief und sagte, wie sieht's aus, hättest du da was zu bieten unter diesem Label Philosophisches Handgepäck, etwas Philosophie für Anfänger und Jedermann, da dachte ich, naja, ich beschäftige mich gerade mit einem neu erschienenen Sammelband einer Denkrichtung. Das könnte man ja so machen, dass am Schluss dann auch ein Vortrag herauskommt, und habe also spontan zugesagt, wie wäre es denn mit etwas Konstruktivismus, etwas Einblick in die Art und Weise, wie Erkenntnis, Wahrnehmung, Beobachtung, Erfahrung, wie das zustande kommt. Und daraufhin haben wir den Termin so vereinbart, dass er möglichst auch am Anfang des Semesters liegt, damit ich die Chance noch nutzen kann, um bei den Studierenden für meine Veranstaltungen zu werben. Die läuft gerade durch in einer Online-Akademie, die mindestens so groß ist wie die von Herrn Friedrich. Ja, okay, in der wir mit etwa bislang knapp 1000 Studierenden der Fachhochschulen über Ethik und Philosophie, unter anderem auch Konstruktivismus, diskutieren mit der Maxime, wenn man denken lernen will, muss man schreiben lernen. Also gewissermaßen über das Medium der Schrift hier kommuniziert wird. Nun, wenn Sie dieses erste Angebot sehen für diesen philosophischen Reisekoffer, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die erste Skepsis auftritt, denn was soll man denn mit einem Messer anfangen, das, an dem die Klinge fehlt und auch keinen Griff hat? Das ist ja zu gar nichts nütze. Ja, gibt es sowas überhaupt? Zunächst mal, was Sie hier sehen, ist, wenn Sie nach einem Gegenstand suchen, werden Sie freilich keinen finden. Wenn Sie aber Lust an Paradoxien haben, an Dingen, die das Denken kitzelt, dann kann Ihnen Konstruktivismus einiges bieten. Die Basisthese, mit der ich einsteigen will, stammt von dem Herausgeber dieses Bandes, einem recht jungen Professorenkollegen an der Universität Tübingen, der diesen Sammelband herausgebracht hat, Bernhard Pörksen, Schlüsselwerke des Konstruktivismus. Hier ist eine sehr schöne Zusammenstellung von also einer Sekundärliteratur. Hier werden Sie bei den, sagen wir mal, 30 großen Konstruktivisten an der Hand vorbeigeführt, was die geleistet haben, einmal in der Geschichte, was sind so die ersten, die damit anfangen, was ist das Neue an diesem Denken, dann was sind die Ergebnisse und Richtungen, die im 20. Jahrhundert hier eingeschlagen werden bis zum heutigen Tag, und schließlich, was sind die Anwendungsfelder? Gibt es Konstruktivismus auch in Managementtheorien, in Psychotherapien, in Wissenschaftstheorie oder auch natürlich im praktischen Alltag? Im Ankündigungstext habe ich sehr kühn formuliert, Die Frage nach der Entstehung der Erkenntnis ist so alt wie die Befürchtung, dass wir getäuscht werden könnten. Fast 2000 Jahre lang ging man davon aus, dass es eine an sich seiende Wirklichkeit gäbe, also eine Wirklichkeit, die an sich ist, wie sie nun mal ist, und die man auch erkennen kann, wenn man nur genau genug beobachtet und die Beobachtungsresultate kritisch prüft. Eine Erkenntnis lag nach René Descartes genau dann vor, wenn man einen Gegenstand klar und deutlich, das heißt hinsichtlich seiner inneren Struktur und seiner äußeren Abgrenzung erfasst hätte und für alle widerspruchsfrei darstellen konnte. Zum Beispiel diese Tür da drüben ist dann klar und deutlich erkannt, wenn man sagt in Bezug auf Klarheit, aus welchem Material besteht, also die innere Struktur, ja, wie sie aufgehängt ist und Materialien verwendet ist und so weiter. Und in Bezug auf ihre Deutlichkeit, wie sich dieser Gegenstand vom Rest der Welt abgrenzt, also von den Wänden, welche Funktion sie in einer Aula erfüllt und dergleichen. Das ist das alte Schema, sich Wirklichkeit zu erschließen. Jedes Einzelne ist ein Teil eines größeren Ganzen. Man nennt diese Auffassung in den 2000 Jahren Philosophie, 500 vor Christus bis etwa, ja, bis heute oder bis 18. und 19. Jahrhundert, da wird es allmählich aufgeweicht, die sogenannte Ontologie. Ontologie ist die Lehre von Ontos, Toon, das Seiende, also die Lehre vom Seienden als solchen. Ja, das ist die Voraussetzung, es gibt das Seiende und wir Menschen, wir müssen es erkennen und die Ontologie ist die Lehre davon, wie man das macht. Genau, beobachten, beschreiben, unterscheiden und so weiter. Also, dieses ontologische Verständnis des Erkennens, wonach das Seiende, das determiniert, was wir erkennen, endet mit einem Paukenschlag durch Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, der dort eine kopernikanische Wende vollzog. Also, das alte Verständnis von Erkennen ist, der Gegenstand determiniert das, was wir erkennen. Ja? Nicht umgekehrt, sondern der Gegenstand determiniert das, was wir erkennen. Und wir müssen jetzt sozusagen jetzt schauen, wie kommen wir ins richtige Verhältnis zu diesem Gegenstand, dass wir ihn genau, klar und deutlich erkennen können. Zum Beispiel mit der Hilfe von Mikroskopen, also näher ranfahren. Oder mit Teleskopen, genauer beobachten, Himmelskreise und dergleichen. Das ist so plausibel, auch noch in unserem heutigen Alltag, dass es zunächst mal enorm schwerfällt, etwas anderes anzunehmen. Die Grundidee des Konstruktivismus habe ich Ihnen gleich mal an den Anfang gestellt mit Bernhard Pörksen, der in der Einleitung das so auf den Punkt bringt. Jeder Akt des Erkennens beruht, so nimmt man an, notwendig auf den Konstruktionen eines Beobachters und nicht auf der punktgenauen Übereinstimmung der eigenen Wahrnehmungen mit einer externen Wirklichkeit. Also, das ist die erste Bestimmung, wäre eine Abgrenzung von der sogenannten Abbildtheorie des Erkennens. Die Wirklichkeit gibt es auf der einen Seite und wir machen uns ein Bild von dieser Wirklichkeit. Und das alte Verständnis ist, diese Wirklichkeit hinterlässt einen Abdruck, einen Eindruck in unserem Bewusstsein und das formt das Bild, das wir von der Wirklichkeit haben. Dieses Verständnis wird zunehmend problematisch. Und Immanuel Kant hat hier als erster in einem epochalen Werk der Kritik der reinen Vernunft den Hebel umgelegt. Kritik der reinen Vernunft, ich nehme an, Immanuel Kant, das sind noch geläufige Philosophen, Kritik der reinen Vernunft schon mal gehört, aber gelesen. Volker, erinnerst du dich, Seminar Günter Bien, Universität Stuttgart, Kritik der reinen Vernunft auf 2 Semester angesetzt. Im ersten Semester haben wir die Vorrede gelesen, im zweiten Semester die Einleitung. Dann war ein Jahr um. Ja, und dann haben noch 1400 Seiten gefehlt. Das ist ein enormes Werk, aber man kann im Selbststudium, wie man es ja von Studenten dann verlangt, durchkommen und kann dann auch erfahren, dass dieses Werk, die Kritik der reinen Vernunft, in der Geschichte des Denkens, der Philosophie, den Markstein symbolisiert, dass alle Philosophie eingeteilt wird in eine Philosophie vor Kant und eine nach Kant. Und wer auf diesem Niveau nicht philosophiert, fällt zurück und muss sich das als Kritik gefallen lassen. Hier ein bisschen ausführlicheres Zitat. Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten. Aber alle Versuche, über sie a priori, also von vornherein, etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik, also dem Nachdenken über die Wirklichkeit, Meta heißt über, Physis, Natur etwa, Metaphysik, damit besser fortkommen, wenn wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten. Also jetzt, da wird der Spieß umgedreht. Die Gegenstände der Wirklichkeit müssen sich nach unserer Erkenntnis richten. Es ist hiermit ebenso als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bemannt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegung nicht recht fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, den Beobachter, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. Also auch die revolutionäre Entdeckung eines Kopernikus bestand darin, einfach mal, der hat sich die mathematischen Formeln angeguckt, wie das berechnet wird, dass die Erde gewissermaßen stillsteht und die verschiedenen Sterne in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ihre Bahnen ziehen. Und er hat einfach gewissermaßen spielerisch, spaßeshalber einfach gesagt, nehmen wir doch einfach mal an, was man ja kann als Mathematiker, andere Voraussetzungen spielerisch annehmen, wir drehen uns und die Sterne sind in Ruhe. Und dann hat er unter dieser Voraussetzung mathematische Formeln entwickelt und die waren, das war jetzt die Verblüffung, viel einfacher als die bisherigen Formeln. Und das hat erstmal einen Verblüffungseffekt ausgerufen und dann hat man natürlich begonnen nachzumessen, dass natürlich daraus gefolgert werden kann, dann ist ja die Erde keine Scheibe, sondern sie muss eine Kugel sein. Und der Erste, der das geprüft hat, war der, der nach gesagt hat, ja, dann müsste man nach Indien, also Richtung Osten, auch über Westen kommen. Ja, das war der spanische, wie heißt der Entdecker Indiens? Ja, der die Indianer entdeckt hat, Kolumbus. Genau, er ist da hängen geblieben irgendwie in Amerika und hat die Indier, die Indienbewohner, die er gesucht hat, dann auch Indianer genannt. Es war aber Amerika. Aber Sie sehen, wie das erste Mal so ein Gedankengang, wir kümmern uns einmal um den Beobachter, wie er die Wirklichkeit aufnimmt und versuchen von dem Beobachter auszudenken, worauf man dann kommen kann. Diese These war der Startschuss in ein neues Paradigma des Denkens, in dem fortan nicht mehr das Was, sondern das Wie des Erkennen untersucht wurde. Die Fragen waren also, wie erkennen wir das, was wir zu erkennen glauben? Wer und was ist an diesem Erkenntnisprozess beteiligt? Wie und wodurch wird konstruiert, was uns als Erkenntnis, Erfahrung, Wahrnehmung erscheint? Ja? Also nicht mehr streiten. Ist das so, dass die Erde eine Scheibe oder eine Kugel ist? Ist es so, dass dieser Stern dies oder jenes macht? Sondern wie kommt es dazu, dass wir glauben, dass die Erde eine Kugel ist? Wie kommt es dazu, dass wir erkennen, dass die Sterne in der Art und Weise fix sind oder die Planeten sich bewegen? Ja, also es kommt der Erkenntnisprozess als solcher in den Blick. Fragen dieser Art werden vom Paradigma des sogenannten Konstruktivismus gestellt. Und der Vortrag möchte einen Einblick in die Werkstätten und die wichtigsten Antworten konstruktivistischer Autoren des 20. Jahrhunderts geben. Wer sich für die Konsequenzen des Konstruktivismus für Studium und Lehre interessiert, so habe ich schließlich auch noch angekündigt, dem seien einige Überraschungen in Aussicht gestellt. Wer etwa den Film The Matrix, vor allen Dingen den Teil 1, kennt und schätzt, hat schon eine Eintrittskarte in den radikalen Konstruktivismus gelöst. Zur Gliederung, ich habe also vor, Ihnen ein Panoptikum konstruktivistischer Denker in aller Knappheit vorzuführen, Vorläufer und Nachfolger von Kant, vor allen Dingen Nachfolger. Zweitens, Sie ein bisschen kirre zu machen, und sie durchaus auch zu beanspruchen mit einigen erkenntnistheoretischen Abstraktionslagen, aber zugleich immer flankiert von lebenspraktischen Bedeutungen dieser Überlegungen. So kann man mit unterschiedlichen Interessen gewissermaßen immer von beiden Seiten den Gedanken ansteuern. Und schließlich soll es mit Konsequenzen für das Studium und auch Konsequenzen für das Leben in einer modernen Gesellschaft für jeden Einzelnen enden. Zuerst eine nahöstliche Geschichte, die ich von Paul Watzlawick habe. Es erzählt eine ganz beiläufige Begebenheit, dass in einem heißen Tag ein Vater und Sohn mit einem Esel von einer Stadt zur anderen gehen und die beiden laufen schweigend und der Esel trottet nebenher und dann kommen Leute vorbei und sagen, ja, jetzt schaut euch mal die zwei an. Jetzt haben die einen Esel, der tragen könnte und laufen daneben her. Was sind denn das für Deppen? Ja? Und der Vater, Sohn gucken sich an und da sagt der Vater, Sohn, dann sitzt du drauf. Okay. Wieder kommen Leute und sagen, jetzt schaut euch mal diesen Sohn an. Lässt er seinen alten Vater daneben herlaufen? Er hat noch so junge Beine. Daraufhin wechseln die wieder und da sitzt der Vater drauf und der Sohn. Kommen wieder Leute vorbei und sagen, jetzt schaut euch mal dieses arme Tier an. Müssen die zwei Leute tragen und das ist eine Zumutung für diesen Esel. Und schließlich überlegen sie sich noch die letzte Möglichkeit, sie steigen wieder ab und tragen den Esel. Jetzt überlasse ich es Ihnen, was Sie sich ausdenken, was jetzt die Leute sagen, wenn sie wieder vorbeikommen. Was wir hier haben, ist ein sehr vertrautes konstruktivistisches Phänomen, nämlich dass in Bezug auf die Vorstellung, wie die Welt sein soll, wie die Menschen sich in ihr bewegen sollen, was sie tun sollen, was sie lassen sollen, dass es dazu unterschiedliche Auffassungen gibt. Ja? Unterschiedliche Auffassungen. Die Tierschützer würden den Esel lieber tragen und die anderen mit anderen Wertschätzungen andere Präferenzen setzen. Das sind wir also gewohnt, erst recht in einer modernen Gesellschaft. Also, dass Menschen unterschiedliche Bewertungen für Sachverhalte vornehmen, das ist eine vertraute Geschichte. Aber man sieht schon, dass verschiedene Sichtweisen zu verschiedenen Urteilen führen und diese Urteile, wenn man sie ernst nimmt, was man nicht immer muss, verschiedene lebenspraktische Konsequenzen haben. Also die Art und Weise, die Sichtweise bestimmt, was wir dann tun, nicht mehr die Wirklichkeit als solche. Im Metzler-Lexikon der Philosophie, ein tolles Lexikon für das Studium für am besten geeignet halte, ist auch für 29 Euro sogar zu haben, definiert Konstruktivismus folgendermaßen. Es meint allgemein diejenigen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Richtungen, die auf die konstituierenden Leistungen des Beobachters im Erkenntnisprozess betonen und die zum Teil sehr unterschiedlichen konstruktivistischen Strömungen sind sich jetzt einig in der Kritik realistischer, ontologischer sowie korrespondenztheoretischer Auffassung von Wahrheit und Wissen. Also ontologische Auffassung von Wissen und Wahrheit ist, es ist so wie in Wirklichkeit, und korrespondenztheoretisch, das heißt, eine Wahrheit, eine richtige Erkenntnis ist, wenn der Satz der Erkenntnis mit der Wirklichkeit übereinstimmt, mit der korrespondiert. Also Wahrheit als Übereinstimmung von Sachverhalt und Satz. Ja, das ist gewissermaßen das Alte, dem jetzt die Konstruktivisten entgegenlaufen. Die Leitfrage ist also jetzt hier, die uns jetzt hier begleitet, wer ist dieser Konstrukteur? Was ist das, was uns in irgendeiner Form beeinflusst, wenn wir etwas beobachten? Ja? Also wir haben die Wirklichkeit nicht mehr unmittelbar, sondern es ist immer ein Beobachter im Spiel. Unsere Sinnlichkeit, unsere Augen beispielsweise, Das wissen wir heute. Die können nur von einem solchen Lichtspektrum, von Infrarot bis Ultraviolett, nur so viel sehen. Ja? Nur so viel erzeugt Reiz auf der Netzhaut. Dann gibt es eine Kabelverbindung, einen Nervenstrang zum Gehirn, in dem auch einiges passiert. Also da wird plötzlich Licht in elektrische Impulse verwandelt und dann kommt es im Gehirn an und wird hier noch weiter verarbeitet und schließlich mit Zeichen, die von unserer Sprache herkommen, interpretiert. Also das ist schon allein dieses Arrangement, ja, reguliert sehr viel von dem, was wir von der Wirklichkeit uns erscheint. Und es ist, Bienen oder andere Wesen oder Grünsichtige oder Farbenblinde würden schon wieder anders wahrnehmen. Also hier sieht man schon physiologisch, dass das, was wir von der Wirklichkeit sehen, auch von uns selber, wenn wir in den Spiegel gucken, nur ein Spektrum ist, ja? Das angewiesen ist, in einem ganz engen Korridor Reize erzielt. Einer der ersten Vorläufer dieses Denken ist Platon mit seinem Höhlengleichnis, das ich hier auch schon ausführlich vorgestellt habe. Sie erinnern sich vielleicht, naja, und wenn Sie nicht da waren, es ist die Geschichte von Höhlenbewohnern, die in einer Höhle sitzen und immer in eine Richtung gucken und dort Schatten sehen. Und die Frage, die Platon dann stellen lässt oder Sokrates, ist dann, glauben diese Leute, die immer schon immer da sitzen, in eine Richtung gucken und Schatten sehen, glauben die, dass das, was sie sehen, die Wirklichkeit ist? Und die Antwort lautet ja, und zwar notwendigerweise. Warum? Weil sie nie etwas anderes gesehen haben. Sie haben keine Alternativen dazu. Bis dann einer von denen befreit wird und sich in der Höhle bewegen kann und sieht plötzlich, wie dieses Licht und diese künstlichen Gegenstände diese Schatten erzeugen. Also gewissermaßen, wie das Bild konstruiert wird. Ja? Und der sieht jetzt plötzlich, wie diese Wirklichkeit entsteht, die andere für die Wirklichkeit halten. Und er sieht selber, das ist nur ein Schein, ein Schattenspiel. Und das geht dann weiter aus der Höhle heraus, in die Natur, bis hinauf zu den Ideen. Also das ist die erste Skepsis und die erste Anforderung an den Menschen, wenn er die Wirklichkeit erkennen will, er muss den Platz verlassen, an dem er sitzt. Also er muss sich in irgendeiner Form bewegen, seinen Kopf herumdrehen, sehen gewissermaßen, wie er bisher die Welt beobachtet hat. Dann auch hier ein Beispiel. Die Beispiele haben meistens von Paul Watzlawick, dessen Stärke es war, Konstruktivismus ja dadurch zu popularisieren, dass er es mit sehr schönen Beispielen angereichert hat. Das ist auch in Beziehung noch auf einen weiteren antiken Autor, den man als Konstruktivisten einordnet, zumindest hängt er über einigen psychotherapeutischen Praxen. Das ist Epiktet, von dem stammt der Satz, nicht die Dinge beunruhigen, sondern unsere Vorstellungen von den Dingen. Ja, nicht die Dinge beunruhigen, sondern die Vorstellungen von den Dingen. Ja, also nicht die Prüfungen beunruhigen Sie, liebe Studierenden, sondern Ihre Vorstellungen von den Prüfungen. Zum Beispiel, dass es schlimm ist, mal eine schlechtere Note zu haben. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Ja, das würde vielleicht das erste Mal enttäuscht werden. Also bei mir jetzt zum Beispiel, wenn Sie sich bei mir als Assistenten bewerben und Sie zeigen mir, ich habe das Studium in der Regelzeit gemacht, ich habe überall 1,0, dann würde ich sagen, keine Chance. Sie sind ja jemand, der genau das macht, was man von ihm verlangt und keine Umwege bereit ist zu gehen. Ja? Und schon, wenn man plötzlich so eine Sicht der Dinge, die nicht typisch ist, ja, serviert bekommt, wird man stutzig und sagt, naja, es scheint offenbar auch anders beobachtbar zu sein. Hierzu ein Beispiel von des Plutarch überliefert, nämlich, und auch Epiktet ist einer, der zum Beispiel ganz stark darüber nachgedacht hat, wie man ein anderes Verhältnis zum Tod bekommen kann, weil dieser Tod uns und die Angst vor dem Tod uns das Leben verleidet und vor allen Dingen auch Mächtige, die drohen, einen zu töten, wenn man nicht gehorsam ist, wie man die Angst vor dem Tod abbauen könnte, waren durchaus Experimente da, zu gucken, ob man eine andere Konstruktion, eine andere Weise, den Tod zu beobachten, ausprobieren könnte. Bei Epiktet war es der Gedanke, wozu Angst haben vor dem Tod, denn wenn wir tot sind, sind wir nicht, und solange wir sind, ist der Tod nicht. Ja, also das sind gewissermaßen gar keine zwei Bereiche, die sich berühren würden. Und von Plutarch, der erzählt die Geschichte, dass es in einer griechischen Stadt eine Selbstmordepidemie unter jungen Frauen gegeben habe. Ich kann Ihnen nicht sagen, was der Grund war. Ich weiß auch nicht, ob man es herausgefunden hat. Nur ist der Rat zusammengesessen und gesagt, was sollen wir tun? Wir wissen auch nicht, was los ist. Dann hat der Magistrat der Stadt entschieden, dass die nackten Leichen dieser sich selbst tötenden Frauen auf dem Marktplatz ausgestellt werden sollen. Es gab keine Selbstmorde mehr. Allein gewissermaßen die Vorstellung, möglicherweise durch einen Selbstmord sich über sein Leben zu beklagen und sich vorzustellen, dass die Verwandten und Freunde nun am Grabe stehen und weinen, diese erlösende Vorstellung für jemanden, der unter dem Leben leidet und die Schlechtigkeit den anderen zurechnet, diese Vorstellung wurde durchkreuzt durch die Vorstellung, ihr werdet erstmal nackt ausgestellt. Das heißt, jetzt trat plötzlich an die Schwelle, statt den Tod als Erlösung zu sehen, plötzlich zu sehen, der Tod wird jetzt als Gegenstand der Scham. Und das hat gewissermaßen das Verhältnis geändert. Also ein drastisches Beispiel aus der Antike. Wir gehen in großen Schritten ins 19., 20. Jahrhundert und kommen gleich bei den moderneren an. Von Giambattista Vico, also Anfang des 18. Jahrhunderts, gab es einen Satz, der auch in diese Entwicklungsgeschichte gehört, der schrieb, wissenschaftlich arbeiten bedeutet, die Dinge in eine schöne Ordnung zu setzen. Also auch wissenschaftliches Erkennen, wissenschaftliches Arbeiten ist es nicht, durch die Welt zu laufen und aufzuschreiben, was es gibt, sondern Ordnungen setzen. Das heißt, Dinge, Eigenschaften, für die ein Ordnungssystem zu entwerfen und die dort zu organisieren. Also auch das ist ein Hinweis, dass begonnen wird, dass man die Welt nicht irgendwie eins zu eins versucht, in sich hinein zu kopieren, sondern dass man Ordnungssysteme entwirft und dort die Wirklichkeit baut, zusammenbaut und mit Unterscheidungen ausstattet. Wenn man das macht und wenn es verschiedene solche Ordnungssysteme und Weltbilder schließlich gibt, entsteht die Frage, ja, sind denn die jetzt völlig beliebig und kann man das gerade so machen, wie es einem einfällt? Man kann ja immerhin feststellen, dass manche Weltbilder sich sehr erfolgreich durchsetzen. Manche Sichten auf die Wirklichkeit haben Bestand und sind in manchen Gesellschaften favorisiert und leiten auch das öffentliche Leben. Da hat Friedrich Nietzsche eine Antwort darauf gefunden, und zwar: Wahrheit ist die Art von Irrtum, ohne welche eine bestimmte Art von lebendigem Wesen nicht leben könnte. Der Wert für das Leben entscheidet zuletzt. Also, das ist jetzt eine sogenannte pragmatische Wahrheitstheorie, also eine Theorie, die erklärt, wann wir Erkenntnisse als wahr behandeln. Das liegt nicht daran, dass sie übereinstimmen mit der Wirklichkeit, sondern dass wir mit diesen Erkenntnissen, in Anführungsstrichen, also mit diesen konstruierten Weltbildern, offenbar besser leben könnten als mit anderen. Also der Wert für das Leben entscheidet darüber, ob bei einem Einzelnen, in einer Gruppe oder bei allen Menschen etwas als Wahrheit gilt oder nicht. Ja, also dieser Konstrukteur ist hier die Lebenstauglichkeit. Ein Beispiel wäre ja eben auch gewissermaßen die Auffassung, je besser die Noten sind, je besser der Abschluss, desto karrierewahrscheinlicher das Leben. Ja? Mit dieser, das kann man nicht empirisch prüfen, gewissermaßen Nietzsche würde sagen, das ist ein Irrtum. Aber mit dem können Sie gut leben, das heißt, können Sie einfach die Strapazen des Studiums gut überstehen. Ja? Mit der gegenteiligen Vorstellung, also der Studienerfolg und das, was man beruflich später macht, hat so wenig miteinander zu tun. Wenn man fragt Absolventen, wie viel von dem Wissen braucht ihr, von dem, was Sie hier gelernt haben, dann kommen so stolze Zahlen wie 5-10% zustande. 90% waren für Prüfungen da und für das Trainieren ihrer Köpfe. Aber Ein Beispiel dafür, wie jetzt Erkenntnis daran fest wird, dass es sich im Leben bewährt. Ja, also schließlich neben den Philosophen kommen jetzt auch die Pädagogen, etwa Jean Piaget, der Konstruktivismus für seine genetische Erkenntnistheorie und Pädagogik zugrunde legt, mit diesem knackigen Satz: Verstehen heißt erfinden. Also auch hier, verstehen können Sie ontologisch denken, jemand anderen verstehen heißt genau das denken können, was er selber denkt, genau das verstehen, was er meint, gewissermaßen 1:1, während hier Verstehen aufgefasst wird, was auch immer ein anderer Mensch sagt und meint, das, was wir zu verstehen glauben, ist unsere eigene Erfindung. Ja? Das heißt, wir machen uns ein Bild von dem, was der andere sagt, bauen es zusammen. Wir können natürlich immer nachfragen und auf Übereinstimmungen und Bestätigungen hin abklopfen, aber wir müssen diese Leistung selber vollziehen. Schauen wir mal, was Piaget weiterhin beisteuert, da habe ich 2 oder 3 Materialien dabei. Auch hier eine eindeutige Bestätigung dieser zusammenfassenden Perksen-These. Eine Beobachtung ist niemals von den Instrumenten unabhängig, die dem Subjekt zur Verfügung stehen. Also auch das eine weitere Verdeutlichung dieser konstruktivistischen Basisannahme. Was auch immer wir, Sie jetzt und sonst in Ihrem Leben oder ich oder die Wissenschaftler oder ganze Gesellschaften, was die beobachten, ist immer abhängig von den Instrumenten, mit denen beobachtet wird. Also wenn Sie es ganz lässig haben wollen, wir alle tragen eine Brille oder vermutlich sogar mehrere Brillen. Und die Art und Weise, wie die Brillen geschliffen sind, legen fest, was wir dafür aufnehmen, was damit beobachtet werden kann. Und die Erkenntnisrichtung des Konstruktivismus besteht jetzt darin, diese Brillen zu erkennen. Ja, diese Brillen zu erkennen, die man auf der Nase hat, und die Brillen zu erkennen, die es sonst noch gibt. Also ein Konstruktivist ist gewissermaßen in der Lage, verschiedene Brillen aufzusetzen. Ja? Eine Wissenschaftsbrille, dann eine Politikerbrille beispielsweise oder eine Brille unter den Voraussetzungen, könnte man diesen Vortrag mit der Brille der Rhetorik beobachten, was er da in der Lage ist zu leisten und wo er da seine Schwächen hat. Man kann unter der Brille der Wissenschaftstheorie sehen, also alles unterschiedliche Optiken. Und Konstruktivismus ist nun eine Wissenschaft, die versucht, sich klarzumachen, welche Brillen haben Menschen auf und wer schleift die und kann man die in einer Weise korrigieren, schleifen, kann man da was mit anfangen oder müssen wir das alles nur so hinnehmen? Schauen wir mal, ob man noch einen starken Satz hat. Ja. Das ist noch ein Satz gegen diejenigen, die immer noch einwenden. Man muss doch letztlich das, was man erkennt, an der Wirklichkeit überprüfen. Auch hier geht Jean Piaget mit einer starken These dagegen an, indem er fragt, was wäre denn das Kriterium, aufgrund dessen man weiß, dass man das Gegebene so erfasst hat, wie es gegeben wurde. Sie haben etwas erkannt und sagen, so und so ist es. Dann erzählen Sie das jemand und dann macht er große Augen und sagt, nee, das ist nicht so, das ist ganz anders. Ja? Also es gibt einen Streit, einen Dissens und der eine behauptet, es ist so und der andere sagt, nee, so ist es nicht, es ist anders. Wie klärt man das normalerweise? Indem man hingeht und sagt, ja, ist jetzt die Tür zu oder ist sie nicht zu? Und da geht einer hin, so sind wir vorhin davor gestanden und sagt, nee, die ist zu. Und dann ist die Sache klar, man hat es am Gegenstand überprüft. Jetzt wird hier eine starke Zumutung dieses konstruktivistischen Denkens. Die Behauptung ist, wir können das nicht letztlich sicher sagen. Das fällt erstmal schwer, diese These zu schlucken, dass wir keine Möglichkeit haben, unsere Erkenntnis der Wirklichkeit direkt an der Wirklichkeit zu überprüfen. An dem Türbeispiel scheint es widerlegt, das ist doch sowas von plausibel, aber trotzdem wird die These aufrechterhalten. Wie das zu plausibilisieren ist, dazu brauche ich noch ein bisschen Beistand. Und zwar von denen, denen man in unserer Wissenschaftslandschaft als den, mit den größten Realitätssinn zugesteht, das sind doch im Vergleich zu den Philosophen und Psychologen und Erziehungswissenschaftlern, die sind ja doch Geisteswissenschaftler, da geht es nicht so genau zu. Es gibt ja doch die ganz andere Linie der Naturwissenschaften und die Königsklasse der exakten Naturwissenschaften ist die Physik. Schauen wir mal, was Physiker hier zu dem Problem sagen. Der Vorzeigephysiker in der Zeit ist Albert Einstein. Hier die Evolution der Physik-Publikation. Wenn wir die Realität verstehen wollen, sind wir in einer ähnlichen Position wie eine Person, die den Mechanismus einer geschlossenen Uhr, die nicht geöffnet werden kann, verstehen will. Also Beispiel, die Wirklichkeit ist wie eine geschlossene Uhr. Sie kann das Äußere der Uhr untersuchen, die Bewegung ihrer Zeiger betrachten und vielleicht auch ihr Ticken hören. Wenn sie sehr erfindungsreich ist, kann sie das Bild eines Mechanismus entwerfen, der für all das, was sie beobachten kann, verantwortlich sein könnte. Aber sie kann nie sicher sein, dass dieses Bild das einzige ist, das ihre Beobachtungen erklären kann. Und sie wird niemals in der Lage sein, ihr Bild mit dem realen Mechanismus zu vergleichen. Ja, sie kann sich nicht einmal vorstellen, wie ein solcher Vergleich möglich sein könnte und was er bedeutet. Das ist jetzt noch radikaler. Das heißt, dass der Versuch, eine Erkenntnis mit der Wirklichkeit zu vergleichen, ist nicht nur nicht möglich, sondern wir haben nicht mal eine Idee davon, wie das gehen könnte. Ja? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel statt so einer Tür, die funktioniert, weil wir hier ein gemeinsames Alltagsverständnis von Gegenständen haben. Allein zum Beispiel schwarze Löcher. Gibt es die oder gibt es die nicht? Ja? Jetzt sagen einige physikalische Theorien, die muss es geben und einige Messungen deuten darauf hin. Aber, und jetzt könnte man sagen, und andere Messungen deuten nicht darauf hin, sondern widerlegen sie eher. Und jetzt ist wieder die Frage der zwei Physiker, die sich hier streiten, können wir mal hingehen zu so einem schwarzen Loch und da mal reingucken, ob es das jetzt wirklich gibt oder nicht. Also nicht nur, dass man da jetzt keine Raketen hat dafür, um hinzufliegen und vermutlich, wenn es sie gibt, auch nicht mehr nach Hause kommt und auch kein Funkspruch mehr ankommt, sondern einfach verschwinden. Besteht das Problem darin, dass wenn man auch dort wäre, ja erkennen müsste, man müsste mit Messgeräten messen, man müsste mit Augen schauen, man müsste alle Organe ausfahren, die man nun mal hat für die Erkenntnis. Das heißt, wir haben immer wieder nur die Wirklichkeit durch die Brille unseres Erkenntnisapparats. Wir kommen nicht ohne Erkenntnis an die Wirklichkeit. Das ist die Grundeinsicht. Ja? Und das ist so radikal, das können Sie sich mal auf sich selber an, wenn Sie herausfinden wollen, wer Sie sind. Wäre das die These des Konstruktivismus, Sie haben nur ein Bild von sich, vielleicht haben Sie mehrere Bilder von sich. Und wenn Sie sich fragen, ja, welches Bild ist denn dasjenige, was am ehesten mit mir einstimmt, dann müsste es möglich sein, dass Sie sich selber im Original haben, also unmittelbar, und dann noch in der Version von Bildern, also Ihres Erkenntnis, Ihrer Biografie und wie auch immer Ihre Bild von sich zeigen. Das Problem ist aber, dass Sie sich selber im Original nicht haben. Sie haben immer nur ein Bild von sich. Sie haben immer nur ein Bild von sich. Wenn Sie in den Spiegel schauen, haben Sie ein äußeres Bild von sich. Wenn Sie eine Selbstmeditation schreiben, haben Sie ein Bild von sich, das Sie zeichnen. Wenn Sie einen Liebesbrief schreiben, dann entwerfen Sie ein ganz tolles Bild von sich und so weiter. Aber Sie haben immer nur das Bild und es gibt keine Chance, es mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Diese Position ist nicht mal denkbar. Das ist jetzt gewissermaßen die radikale Einsicht. Und wenn man so weit mal ist, dann kommt man aus diesem Denken weiß ich nicht, ob man wieder herauskommt. Wenn man das mal geschluckt hat, also vorsichtig beim Herunterschlucken, lasst den Apfel mal vor sich liegen, nur mal draufschauen. Auch Heisenberg erinnert daran in seiner Biografie, wir müssen uns daran erinnern, also jetzt rede ich von, nicht mehr von abgedrehten Philosophen, die da so verrückte Dinge behaupten, sondern von der Königsklasse der exakten Naturwissenschaften. Ja, wir müssen uns daran erinnern, dass das, was wir beobachten, nicht die Natur selbst ist, sondern Natur, die unserer Art der Fragestellung ausgesetzt ist. Ja, also Heisenberg, unscharfe Relation, schon das Beobachten verändert den Vorgang. Ja? Die Wirklichkeit, Zitat weiter, Heisenberg, von der wir sprechen können, ist nie die Wirklichkeit an sich, sondern immer nur eine gewusste oder gestaltete, von uns gestaltete Wirklichkeit. Also das sagen mittlerweile die Physiker. Andere Disziplinen, die ich jetzt nur kurz streife, die jetzt allmählich den Prozess verdeutlichen, die wie es dazu kommt, dass wir dennoch, dass diese Wirklichkeitskonstruktion nicht jetzt völlig beliebig werden, sondern trotzdem Tritt fassen und innerhalb von Disziplinen sich stabilisieren. Der erste, den ich hier zeige aus dem 20. Jahrhundert, ist Benjamin Lee Whorf. Das ist ein Ingenieur. Also mal schauen, was die Ingenieure sagen. Und auch Chemiker, der war Angestellter bei einer Versicherungsfirma und hat Brandursachen begutachtet und dann die Zahlungen angewiesen und dergleichen. Und hat da gemerkt, dass in unterschiedlichen sozialen Kontexten, die da aufeinander schlagen, plötzlich Missverständnisse entstehen, die zu Bränden führen. Also wenn da einer sagt, fragt, so ein Bauarbeiter, ist das Fass da leer? Da sagt der andere, ja, ja, also ist nichts drin, da schmeißt er seine Kippe rein und es macht Wumm. Ja? Es war halt ein leeres Benzinfass, in dem noch restliche Gase. Für einen ist es von Bauarbeiter, ist es leer, für einen Chemiker nicht. Ja? Und für die Kippe offenbar auch nicht. Wie wir die Natur aufgliedern, so schrieb er da in seinem Buch Sprache, Denken, Wirklichkeit, sie in Begriffen organisieren und ihnen Bedeutungen zuschreiben, ist weitgehend davon bestimmt, dass wir an einem Abkommen beteiligt sind, sie in dieser Weise zu organisieren. Einem Abkommen, das für unsere Sprachgemeinschaft gilt und in den Strukturen unserer Sprache kodifiziert ist. Das heißt, wenn wir bestimmte Bereiche der Wirklichkeit in der Bundesrepublik, unsere Lebenswelt hier sagen, das ist so, es ist ein schöner See zum Beispiel, oder es ist Nebel und dergleichen, dann kommen wir zu gleichen Urteilen und das liegt daran, dass wir hier in einer Sprachgemeinschaft sind, die es gelernt hat und in die wir hineingeboren, in der sozialisiert wird, zu trüben Tagen eben Nebeltage zu sagen und zu so einem See, einen schönen See und dergleichen. Während das für andere Kulturen möglicherweise anders aussieht. Für jemand, der das ganze Jahr über blauen Himmel hat, ist das nicht so toll. Ich hatte einen Freund aus Los Angeles, der hier dem ewigen Sommer, dem blauen Himmel entflohen ist und kommt immer in der Regel im November nach Deutschland, um hier das nasse, neblige Wetter zu genießen. Ja? Okay. Ein Beispiel dafür, dass Sprachgemeinschaften bestimmte Standards entwickeln, die gemeinsame Urteile produzieren. Die gibt es nicht nur in wissenschaftlichen Aussagen und in alltäglichen Aussagen, sondern auch in der Körpersprache. Eins davon ist, dass unterschiedliche Kulturen den Gesprächsabstand von Gesicht zu Gesicht anders einstellen. Da gibt es die Geschichte, die Watzlawick erzählt, von einer Veranda im Reitclub von San Paolo. Und zwar haben die da, nachdem die gebaut haben, um da besser zu sehen, haben die am Ende des Jahres einige Unfälle gehabt. Es sind Menschen über das Geländer runtergefallen. Und dann hat einer mal genauer hingeguckt, was ist da jetzt eigentlich los, und hat festgestellt, es waren alles Nordamerikaner. Die Südamerikaner sind nicht runtergefallen. Dann hat er versucht herauszufinden, ja, wieso ausgerechnet Nordamerikaner? Warum? Ja? Und dann hat er die Protokolle nachgelesen von den Zeugenaussagen, wie das da gekommen ist. Also die waren zum Teil, also in der Regel nur leicht verletzt, Schlüsselbeinbruch und so gleichen. Hat er in den Protokollen nachgelesen und kam zu folgendem Ergebnis, dass wenn es ein Südamerikaner und ein Nordamerikaner sich unterhalten haben, war das für den Südamerikaner ein Abstand vielleicht von 80 cm zum Gesicht, das er eingestellt hat, und das war dem Nordamerikaner zu nah, sodass er einen halben Schritt zurückgegangen ist, um das wieder einzustellen. Für den ihn richtigen Abstand, ja, in seiner Kultur zweifelsfrei richtigen Gesprächsabstand, das war dem anderen wieder zu weit weg, sodass er den für ihn richtigen Abstand wieder eingestellt hat und einen Schritt zugelaufen. Er wieder ein Stück weit zurück und so weiter, bis er kurz an die niedrige Balustrade ging und nach hinten unterkippte. Ja? Also gewissermaßen die Konstruktion des richtigen Abstands zum Gesicht führte zu einer lebenspraktischen Konsequenz, aus der dann auch Watzlawick eine hübsche Hypothese zieht für Therapie. Das heißt, wie löst man so ein Problem? Da hat er gesagt, das ist ein Beispiel dafür, dass man psychische Probleme möglicherweise nicht dadurch lösen kann, dass man den Einzelfall anschaut, sondern dass man sagt, das steht immer in einer sozialen Beziehung. Nämlich wenn man jetzt nur den einzelnen Nordamerikaner untersucht hätte, warum läuft der rückwärts und stürzt sich dann über ein Gelände? Da muss ein Todestrieb irgendwie wirksam sein und versucht dann irgendwie das zu erforschen. Während aber man das kleine soziale System, das gegen konkurrierender Kopfabstände und dergleichen untersucht, dann kommt man zu einer ganz anderen Sicht der Dinge. Ja? Ein und dasselbe Sachverhalt, aber verschiedene Sicht der Dinge. Nächster, der einen Schritt macht, wäre, das sind heute nicht mehr so bekannte Namen, aber hier zum Beispiel Ludwig Fleck, ein Mediziner. Schauen wir mal, was Mediziner zu diesem Konstruktivismus Fragestellungen sagen. Mediziner und Mikrobiologe, der ist bekannt darüber geworden, über Syphilis-Untersuchungen, und vor allen Dingen ist er im Vorwort von Thomas Kuhns berühmtem Buch Die strukturwissenschaftliche Revolution im Vorwort erwähnt worden. Der hat dort geschrieben, der Ludwig Fleck hätte eigentlich seine wichtigsten Gedanken vorweggenommen. Der hat nämlich eine Erklärung dafür, wie es kommt, dass wissenschaftliche Paradigmen sich ändern. Also von dem Thomas Kuhn stammt das Wort Paradigmenwechsel. Wie kommt es, dass ein Paradigma, ein Rahmen, ja, einer Wissenschaftsgemeinschaft irgendwann mal vorbei ist? Also newtonische Physik ist einfach vorbei, außer für Bauingenieure, die bauen danach noch. Ja, aber danach kommen andere, kommt die einsteinsche Physik. Wie kommt es dazu? Wir können da also Denkstil als gerichtetes Wahrnehmen mit entsprechendem gedanklichen und sachlichen Verarbeiten des Wahrgenommenen definieren. Das heißt, er entdeckt innerhalb von Wissenschaftsgemeinschaften Denkstile, ja, die ein gerichtetes Wahrnehmen ermöglichen. Und das Buch, in dem er das geschrieben hat, das hat einen sehr aufschlussreichen Titel, nämlich Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Schauen Sie, auch Tatsache ist ein ontologischer Begriff, der suggeriert, das ist etwas, das es gibt, eine Tatsache. Da kann man das nicht zu leugnen, das ist eine Tatsache. Ja, das kennen Sie auch, wenn Sie in Argumentation verstrickt werden, irgendwann sagt einer, es ist aber Tatsache das. Damit wird man immer gesagt, es ist nicht zu negieren. Ja? Und auch er schreibt, macht sich Gedanken darüber, wie kommt eine sogenannte Tatsache zustande? Ja, was wird alles arrangiert, um in der Wissenschaft von einer Tatsache zu reden oder auch im Alltagsleben? Ja, also etwas, was man durch andere Sichtweisen nicht negieren kann. Das unmittelbare Gestaltsehen verlangt ein Erfahrensein in bestimmten Denkgebiete. Also erklärt er an einer Stelle, wo er sagt, wir denken, wenn wir als Mediziner in ein Mikroskop gucken und da ein bestimmtes Bakterium sehen, das gerade an ein Virus andockt oder umgekehrt, da denkt erst als Wissenschaftler, sehe ich das auf Anhieb, da ist nichts konstruiert. Dann sagt er, der Umstand, dass wir das auf Anhieb sehen, liegt daran, dass wir bereits in einer bestimmten Denkrichtung, in einer bestimmten Art des Polens von Aufmerksamkeit sind. Das merkt jeder, der nicht Biologe ist, der guckt da rein und er wuselt es nur. Ja? Sie müssen erst gewissermaßen wissenschaftlich sozialisiert sein, um da Bakterien von Viren und allem möglichen anderen zu unterscheiden. Erst nach vielen Erlebnissen, eventuell nach einer Vorbildung, erwirft man die Fähigkeit, Sinn, Gestalt, geschlossene Einheiten unmittelbar wahrzunehmen. Also es gibt eine unmittelbare Wahrnehmung, aber erst nachdem alles andere gewissermaßen einsozialisiert ist. Jeder von Ihnen, der ein bestimmtes Fach studiert oder studiert hat, ja, hat für einen bestimmten Bereich der Wirklichkeit, sieht auf Anhieb, wie das ist oder wie das sein muss. Auch ein Musiker kann unmittelbar Melodien spielen, während ein Anfänger mühsam Tonleitern trainieren muss. Aber vor diesem unmittelbaren Sehen, vor der unmittelbaren Musikalität steht das Training, das erstmal zu können. Aber jetzt kommt der Preis, den man dafür zahlen muss. Freilich verliert man zugleich die Fähigkeit, der Gestalt Widersprechendes zu sehen. Also je besser Sie darauf trainiert sind, für bestimmte Dinge aufmerksam zu sein, desto höher ist die Gefahr, dass Ihnen Abweichungen entgehen. Ja? Ein Beispiel dafür ist die schizophrene Dame aus Grosseto bei Neapel. Die wird nämlich mit einem schizophrenen Schub eingeliefert in einem kleinen Hotel in Grosseto und die Ärzte sind da völlig überfordert und holen die Fachleute aus Neapel, die abholen sollen. Die kommen rein mit ihrem Krankenwagen, wo ist die Dame? Ja, die ist in dem Raum. Die saß da ganz ruhig auf dem Stuhl neben der Liege und dem leeren Schreibtisch vom Arzt. Und dann sage ich, also bitte, stehen Sie auf, wir nehmen Sie mit nach Neapel. Darauf kriegt die wieder einen schizophrenen Schub, fängt an zu schreien, zu kreischen, zu kratzen, wehrt sich. Mit allen Mitteln wird dann ruhig gestellt, gefesselt und auch sediert und sie wird Richtung Neapel gefahren. Auf der Zubringerstraße nach Neapel, Autobahn ähnlich, wird der Krankenwagen von einem Polizeiauto überholt. Kelle raus und hält den Krankenwagen an und dann sagt er, bitte fahren Sie zurück nach Grosseto, das ist die falsche Dame, die Sie hier eingepackt haben. Sie haben eine nicht schizophrene Besucherin aus Versehen eingepackt, die jetzt aber in der Optik dieser Fachleute für schizophrene Schübe alle Bedingungen erfüllt hat für schizophrene Schübe, nämlich kreischen, wehren, zu behaupten, man sei jemand anders. Ja? Sich aufzuführen, dass es eine Entführung sein soll und die sagen, nein, nein, das ist eine Betreuung. Ja? Also Sie sehen gewissermaßen, wie eine Perspektive einrasten kann, also gewissermaßen ein Konstruktionsprinzip. Und insofern ist heute immer noch ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Abteilung. Ich glaube, auch diese Szene kennt das Problem, dass man hier möglicherweise therapiert und beurteilt wird und in dem Schema, in dem man erstmal drin ist. Neulich habe ich auch ein Interview von einem Arzt gesehen, der war Urologe und der ist gefragt worden, würden Sie selber eine Krebsvorsorgeuntersuchung machen lassen, sozusagen im urologischen Bereich. Da hat er gesagt, mir wäre das Risiko als Krebspatient gelten zu können zu hoch. Also lieber die Krankheit als Krebspatient zu sein. Ja, also auch die Sorge, dass ein System mit einer vorgeprägten Konstruktion von Therapien und Diagnosen auf einen möglicherweise nur andeutungshaften Krankheitszustand gleich mit dem vollen Programm reagiert. Schließlich wären hier noch Berger-Luckmann zu nennen. Die haben ein Buch geschrieben, das heißt Die gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit. Also hier kommt der nächste Motor, der diese Konstruktionen beeinflusst, die Gesellschaft selber. Wirklichkeit ist gesellschaftlich konstruiert. Die Wissenssoziologie hat die Prozesse zu untersuchen, in denen dies geschieht. Also das ist eine Disziplin, Wissenssoziologie, die da untersucht, wie kommt es denn dazu, dass bestimmte Wissensbestände gelten und andere nicht, die es in bestimmten, zum Beispiel auch Religionen, in bestimmten gesellschaftlichen durchsetzen und in anderen nicht, oder auch bestimmte Begriffe von Freiheit in bestimmten gesellschaftlichen so eine Ausprägung kriegen und in anderen anderen. Also wenn Sie sich noch dunkel erinnern, als UdSSR, DDR unter historisch-materialistischer Gesichtspunkte sich selber beschrieben haben, war die Definition der Freiheit: Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Und das hat auch 50, 60 Jahre jedenfalls die offizielle Kommunikation überstanden. Ich glaube, bei den Bürgern war es schon früher vorbei mit diesem Glauben an diese Freiheit, während bei uns Freiheit eher von Immanuel Kant bestimmt ist. Freiheit ist die Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Ein Mensch ist dann frei, wenn er in der Lage ist, sich an eine Regel zu halten, die er selber aufgestellt hat oder die er selber gewählt hat. Ja, also, und der Wissenssoziologie untersucht, wie es kommt, dass bestimmte Gesellschaften solche Dinge favorisieren und andere eben nicht. Auch hier ein Beispiel von gesellschaftlicher Bestimmung von Realität, Konstruktion von Realität. Es gab in den 80er Jahren, oder das gibt es immer noch, oder in den 80er Jahren ist die dritte Auflage des sogenannten DSM, des Diagnostic Statistic Manual für geistige und seelische Krankheiten und Störungen erschienen, in denen minutiös aufgelistet war, was es alles gewissermaßen für krankhafte, pathologische Abweichungen im seelischen und geistigen Leben eines Menschen vorkommen. Die ganzen Pathologien, Krankheitsbilder, Schizophrenie, Demenzfiguren, alles Mögliche. Unter anderem stand da auch Homosexualität, also war als Krankheit drin, und bei der dritten Auflage ist das gestrichen worden, das war nicht mehr Krankheit. Das ist für Paul Watzlawick der größte Therapieerfolg aller Zeiten. Durch einen Federstrich sind plötzlich Millionen von Menschen von dieser Krankheit geheilt worden. Also auch hier: was als krank und gesund gilt, legt eine Gesellschaft fest oder auch eine Untergesellschaft, beispielsweise Suchtverhalten. Was, das ist irgendwie ein regelmäßiges, zwanghaftes Verhalten. Zum Beispiel sagt man, wenn man also Marihuana raucht oder härtere Drogen nimmt, das ist Sucht, aber samstags Autowaschen ist keine. Das ist mindestens ebenso zwanghaft, habe ich den Eindruck, oder Kehrwoche. Also was jeweils als Krankheit signalisiert wird, ausgezeichnet wird, ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Das heißt auch umgekehrt, was wir als gesund bezeichnen, ja, ist eine gesellschaftliche Vereinbarung. Ja? Das ist nicht Wirklichkeit, sondern das ist eine bestimmte Art von Auffassung. Und es ist klar, je höher man und je spezifischer man Gesundheit auszeichnet, man darf ja, wenn man heute gesund sein will, nicht nur gesund sein, sondern auch nicht, wenn es geht, auch nicht disponiert sein für besondere Krankheiten. Also deshalb gibt es ja die ganze Vorsorgemedizin, weil die aktuelle Medizin durch die Vorsorgemedizin hat ihren Marktbereich ungeheuer ausgedehnt. Also je höher man das treibt, desto mehr Kranke gibt es natürlich, also mehr davon abweichen. Ja? Und das können Sie empirisch nachprüfen. Sie gucken einfach, wo in Deutschland sind die meisten Ärzte? Das ist Heidelberg. Wo in Deutschland gibt es die meisten Kranken? Raten Sie. Ja, Heidelberg. Ja. Okay, und auch etwa diejenigen, die in meinem Alter sind, die vielleicht mit Diabetes Typ 2 zu kämpfen haben und statt mehr Bewegung und weniger Essen lieber eine Pille schlucken, dann schlucken die eine sehr teure Pille gegen dieses Phänomen. Und man hat diesen kritischen Wert, wo die empfohlen wird, von halbiert, und damit sind die Zahl der Erkrankten, haben sich dadurch verdoppelt, und ein Milliardengeschäft ist da losgebrochen. Also auch hier gesellschaftliche Phänomene. Schließlich, wie liege ich denn? Boah, 8:45. Jetzt muss ich zum Schluss kommen. Wie kann man das machen? Maturana. Entschuldigung, das muss ich jetzt abkürzen, das ist ja klar, du lieber Himmel. Aber wir haben ja so ein Dreiviertel angefangen, okay, ist eine schwache Ausrede. Also lasse ich das weg. Konstruktion nur stichwortartig in der Identitätskonstruktion, zum Beispiel wunderbar bei Max Frisch nachlesbar, der Unglücksrabe, also das gewissermaßen, wie man versucht, seine Identität freizuhalten und in bestimmte Art und Weise zu interpretieren dessen, was geschieht. Ich könnte Ihnen jetzt noch weiter Watzlawick und Glasersfeld zitieren, mache ich aber nicht, sondern schließe mit einer sehr praktischen Geschichte, mit einem Beispiel und einem Fazit. Paul Watzlawick erzählt, dass er einen Vortrag in Dublin gehalten hat, also kam von Palo Alto, auch mit Timelag, tolle Tage, gut gelaufen, aber er war noch richtig fix und fertig danach, also so angenehm erschöpft, dass er noch ein bisschen, bevor der Flieger ging, herumspaziert ist und dann runtergelaufen ist auf so eine Anhöhe und diesen fast mediterranen Ostküste der irischen Insel da genossen hat und diese Ruhe, diesen Wind, warmen Wind und die herankommenden Wellen, und hat sich da auf eine Bank gesetzt und hat hier richtig entspannt. Und das war für ihn so eine Situation, in der alles gestimmt hat. Also es ist alles gut gelaufen, jetzt geht es schön weiter und hier ist eine wunderbare, warme Situation. Man fühlt sich so richtig eins mit der Natur. Da beginnt hinter ihm ein Geklapper mit einer Bierbüchse. Jemand spielt Fußball mit einer Bierbüchse und stört diese Ruhe. Er sagt, wie muss denn das sein, an diesen schönsten Orten der Welt, dass sowas passiert, dass da jetzt solche Ignoranten mit ihrem Lärmgestank die Umwelt hier verpesten, also mit Wut, Empörung, und er dreht sich um, um mit seinen Blicken den Störenfried hier zu ermorden. Und in dem Moment, wo er sich umgedreht hat und sieht, ändert sich die Situation für ihn schlagartig. Nämlich, er sieht einen mittelgroßen schwarzen Hund, der mit einer Hingabe und Freudigkeit mit einer Bierdose gespielt hat, wie er es nie gesehen hat. Den man richtig seinen Strahlen ansehe, der ein Tier, das spielt. Und er dreht sich daraufhin wieder aufs Meer hinaus, nachdem der Hals fast steif geworden ist und fast den Blick nicht davon abwenden konnte. Der Lärm hinter ihm geht weiter, aber jetzt ist es ein Teil dieser Harmonie. Ja? Dadurch, dass er die Konstruktion der Wirklichkeit geändert hat, ist es jetzt plötzlich stimmig geworden von ihm. Er kann es besser weiterleben und hat das genossen, und es gehört, wie er selber dann sagte, mit zu den großen elektrisierenden Highlights seines Lebens und auch den Erstaunlichen, dass er schon so viele Bücher über Konstruktivismus geschrieben hat, und jetzt passiert es ihm einmal und er fällt auch in die ontologische Falle und kriegt es nicht mit. Fazit im Blick auf die Ethik und seine lebenspraktischen Konsequenzen. Ein konstruktivistisch denkender Mensch wäre, das sind einige Folgerungen von Watzlawick, drei und aber zwei noch von mir, wenn man sich diese Denkhaltung angewöhnt, dass man die Wirklichkeit, seine eigene, von seinem Lebenspartner, seiner Familie, von der Gruppe, in der man lebt, den Freunden, den Menschen, die man kennt, von der Welt insgesamt, wenn man sich klar macht, dass das eine Konstruktion ist, die von einerseits von mir ein Stück weit mitgestaltet wird, aber auch zum Teil, die ich nicht durchschaue, die ich aber ausprobieren kann und mich dafür mitentscheiden. So ein Mensch ist frei, weil er diese Sicht wählen kann aus Alternativen. Ein solcher Mensch, ein konstruktivistischer Mensch, wäre verantwortlich für die Dinge, die er tut, weil ihm keine Ausreden möglich sind. Es gibt für einen Konstruktivisten keine Sachzwänge. Sachzwänge sind Konstruktionen von Notwendigkeiten, sondern ein Konstruktivist kann immer sagen, das könnte auch anders sein, das muss nicht so sein, es ist anders möglich, und wenn ich es so mache, kann ich mich nicht darauf berufen, sondern es ist meine Entscheidung. Und schließlich drittens, Ein solcher Mensch wäre tolerant, weil er weiß, dass auch andere ihre Wirklichkeit konstruieren müssen. Ja? Weil andere auch konstruieren müssen und anders konstruieren, höchstwahrscheinlich, muss ich in gewissermaßen diese Konstruktion akzeptieren. Viertens wäre so ein Mensch neugierig, weil er alternative Sichtweisen als Reichtum des Lebens zu begreifen vermag. Ja? Er ist neugierig, weil diese Alternativität das ist, für ein Konstruktives, was das Leben ihm schenkt. Ja? Der Genuss, das Leben auf vielfältige Weise sehen zu lernen, ja? Diese Neugier, diese Genussfähigkeit, die er hat, und er schließlich angstfrei, weil er Enttäuschungen seiner Erwartungen als Korrekturen seiner Konstruktion verstehen kann. Das heißt, immer dann, wenn man enttäuscht wird von der Weltsicht, weil es anders ist, in dem Moment berührt uns die wirkliche Wirklichkeit, indem sie unsere Konstruktion zerstört. Das tut weh, das ist eine Enttäuschung. Aber man erfährt dadurch etwas von etwas anderem und ändert seine Konstruktionen. Also insofern ist eine Enttäuschung eine Täuschung weniger, ja, und ein angemesseneres Verhältnis zur Wirklichkeit. Sofern also Ethik die Frage nach den Formen und Bedingungen eines guten, gelingenden, glücklichen Lebens zu beantworten versucht, dann lautet die Antwort der konstruktivistischen Ethik: Es ist ein freies, verantwortliches, tolerantes, neugieriges und angstfreies Leben. Und dieses Ergebnis würde ich Ihnen gerne in Ihr philosophisches Handgepäck zur Verfügung geben. Vielen Dank. Danke. Ja.